On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Für die Woche übrigens schon die dritte Folge, wenn ihr mal in unseren Feed schaut. Und zudem ist es noch unsere Einjahresjubiläumsfolge. Und zu diesem Anlass haben wir uns natürlich auch nicht lumpen lassen und einen ganz besonderen Gast heute dabei. Aber erstmal begrüße ich natürlich David. Servus.
Moin, moin. Also für uns ist es ein bisschen komisch, weil wir nehmen das jetzt am Montag auf und dabei wird die Folge erst am Donnerstag veröffentlicht. Aber wir freuen uns heute ganz besonders, einen ganz tollen Gast zu Gast zu haben. Und zwar ist das Gerhard Leinauer, Kommentator bei Eurosport, schon ganz viele Jahre im Sportjournalismus tätig. Und ich denke, er kann uns selber sagen, wieso sein Weg gegangen ist. Und grüßen dich erstmal. Schön, dass du dabei bist, Gerhard. Moin.
Ja, hallo ihr zwei. Ja, schön, dass wir uns auch mal so sehen. Und erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Weiter so, dann wird das weiter auch so erfolgreich sein. On the Pitch, was habe ich schon viel über euch gelesen in Twitter und sonstigen Social Medias. Ich freue mich echt, dass ich euch mal sehe. Super.
Ja, wir freuen uns auch und vielleicht wurden wir auch ein bisschen durch die Erwähnung noch ein bisschen populärer durch dich. Kann man ja noch nicht so genau sagen, aber grundsätzlich bist du ja schon viele Jahre bei Eurosport, glaube ich, ne? Und da wäre erstmal unsere erste Frage, war das denn überhaupt dein erster Weg ins Berufsleben, direkt in den Sportbereich oder wie kamst du überhaupt in die Richtung?
Ja. Also es fing tatsächlich schon immer viel, viel früher an, so mit dem Interesse für Sportjournalismus, was aber weit, weit weg war zur damaligen Zeit. Als ich in eurem Alter war, gab es halt drei Fernsehsender so ungefähr und der Sportjournalismus wurde geprägt hier in Bayern vom BR und beim BR musste man Kontakte haben, vornehmlich Parteikontakte und auch sonstige Kontakte. Das war für einen Otto-Normalverbraucher, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, war das so fern. Man hat keine Beziehungen, gar nichts. Und dann hat sich da das Privatradio und Privatfernsehen so langsam entwickelt und dann habe ich Sport studiert nach dem Abi in München, Sportstudium, Diplom-Sport. Und das war aber eigentlich ein Rohrkrepierer für mich. Ganz nett, tolles Studium, nette Leute, super, wir machen Sport und gehen dann zwischendurch in eine Vorlesung. Besser geht's nicht. Aber dann der Zukunftsweg, so nach dem Vordiplom war dann klar, dass das wird nichts. Wir hatten zwar die Erlaubnis, dass wir in der deutschen Journalistenschule Plätze kriegen für unser Hauptstudium, was aber nie geklappt hat. Also habe ich da so Reha gemacht und das habe ich jetzt nicht so gezeckt. Also habe ich dann in meiner Heimat so ein bisschen die Türchen aufgemacht. Da gab es dann mein Freund damals, guter Bekannter, Freund von mir, hat dann gesagt, Augsburger Allgemeine macht eine Hospitanz und die machen einen Radiosender auf. Oh, ja gut, ich habe viele Ferienjobs immer gemacht, als Schüler, als Student. Das wäre mal ein interessanter Job. Ja, gut, rufe ich da mal an. Dann war er da, hat gesagt, du, die brauchen Leute, melde dich da mal. Dann habe ich gesagt, ja, okay, bin da vorbei, habe mich gemeldet. Dann haben die gesagt, ja, wir brauchen ein Interview von dir als Bewerbung und eine Reportage. Ich so, keine Ahnung, wie macht man ein Interview, wie macht man eine Reportage? Und habe dann meinen Kumpel eben angerufen. Bin da aber nie richtig durchgekommen, weil ich dann mit dem Fahrrad auf den Traktor gefahren bin und war dann erstmal weg im Krankenhaus mit Schädelbruch und allem. Oh. Also das war der Anfang meiner Karriere quasi, war da mit Schädelbruch im Krankenhaus. Aber meine besorgten Eltern haben mich besucht, haben sich über mich gebeugt, wie es mir denn geht, als ich aufgewacht bin. Meine ersten Worte waren, ich will diesen Job unbedingt machen. Also es ist nicht so, wie oftmals dann gesagt wird, so Gerhard Schröder rüttelt am Kanzleramt und sagt, ich will Kanzler werden. Das ist tatsächlich, es ist wirklich so, ich habe meinen Eltern gesagt, ich will diesen Job machen. Dann haben die das so weitergegeben an den damaligen Chef und der fand es so gut, dass man so viel Engagement zeigt. Und hat gesagt, ja gut, dann machen wir das. Dann komm du halt, wenn es dir besser geht, komm du zu uns. Und dann habe ich da Radio gemacht, habe Sport viel gemacht im Radio. Radio RT1 Augsburg war das. Auch so die Kinderschule. Wir hatten aber eine tolle Ausbildung, weil wir drei sehr gute BR-Redakteure hatten, so alte Hasen, die haben uns das Handwerk gelernt. Und das war halt so wichtig, dieses Handwerk schon im Radio mitzukriegen. Und da hatten sie niemanden von Sport und haben dann einen Ü-Wagen, Ich habe dann eben den Ü-Wagen zum FCA gestellt, den Ü-Wagen zum AEV gestellt, was für mich natürlich Wahnsinn war, in meiner Heimat da Radio machen zu dürfen. Bei meinem AEV, bei meinen Eishockey-Jungs, da war ich schon als Schüler drin, jetzt darf ich da als Journalist hin. Und habe dann da meine ersten Live-Kommentar-Geschichten gelernt tatsächlich. Dann kam ein Produktions-, dann kam Fernsehproduktion dazu in diesem Radio RT1. Die haben dann Sat.1 Nachrichten produziert, also für Sat.1 Studio Süd war das. Wir waren zuständig für Südeuropa, Bayern, Südbayern und haben dann eben für Sat.1 Nachrichten abends dann diese Beiträge gemacht. Und da habe ich dann auch die Beiträge gemacht von irgendwelchen Verkehrsunfällen, Kunstausstellungen, Gewerkschaftssitzungen, alles querbeet, Handwerkszeug, einfach pures Handwerkszeug. Und alles quer durchs Gemüsebeet. Und dann kam so, so die Vorboten von DSF. Die haben dann schon mal so Beiträge angefragt, auch bei der Produktionsfirma, bei Radio Tele 1 Produktionsfirma. Und da habe ich dann den Sport gemacht. Und da haben ihnen die Beiträge so gut gefallen. Und da hat DSF gesagt, komm doch gleich zu uns. Ich war gerade fertig mit meinem Studium, habe dann in Augsburg fertig studiert. Literaturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Sport habe ich dann gerade fertig gemacht. Und dann da Schlag, Eröffnung, DSF, habe ich dann 1993 beim DSF angefangen.
Und da wusste man dann aus dem FF, was ein Interview und was eine Reportage ist, sodass da nichts mehr schief gehen konnte.
Ja, das habe ich dann, das habe ich dann wirklich in einer harten Schule, aber in einer sehr, sehr guten Schule, die wir damals ja noch genossen haben von wirklich alten journalistischen Haudegen, von Mentoren, in einer indirekten Ausbildung genossen. Also es war viel kaltes Wasser, es war viel mach mal, fahr mal raus, geh mal auf die Gewerkschaftssitzung. Ich habe da kein Wort verstanden, was die da zu mir gesagt haben. Aber mach einen Beitrag draus, also mach einen fernsehfähigen Beitrag draus. Und das ist halt einfach wirklich das Handwerkszeug gewesen. Und mit diesem Handwerkszeug beim DSF waren dann alle Türen offen.
Ging es dann noch weiter? Also, sorry, Benni.
Alles gut.
Eingestellt wurde ich beim DSF dann nicht als Beitragsmacher, sondern als Telefonist für eine Sport-Talkshow. Sport-Talkshow, das waren halt so die Grundzüge, wie macht man Fernsehen, so Leute einladen. Ich hatte kein goldenes Adressbuch, gar nichts, aber musste dann immer telefonieren. Können Sie zu uns ins Studio kommen? Können Sie uns in die Show kommen? Und so, das ging dann ein paar Wochen, bis dann die Rechte am Giro d'Italia zum DSF wandern. Das war ja vogelwild mit den Rechten. Also da kamen Rechte, da hat man, Kirch hat Rechte gekauft, hat sie reingeschmissen in den Topf und DSF musste dann irgendwas draus machen. Und dann kam das Recht am Giro d'Italia. Giro d'Italia hatte einen Kommentator dann schon, aber sie haben gesagt, wir machen eine Moderation, weil das Team Telekom sponsert uns, also machen wir auch Interviews mit Team Telekom. Wir brauchen da einen Moderator. Hat sich niemand gemeldet, den ersten Tag nicht, den zweiten Tag nicht. Dann dachte ich mir, Moderator bin ich jetzt gar nicht, also keine Ahnung. Dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, okay, ich mach's. Ich fahre da mit, schön Tour durch Italien, Giro d'Italia, 21 Tage und mache da den Moderator. Ohne zu wissen, wie es geht. Auf jeden Fall, deswegen ist das auch wieder so ein kaltes Wasser gewesen. Was so wichtig ist, dieses kalte Wasser. Einfach den Mut zu haben, die Chuzpe zu sagen, ich kann das, ich mache das, weil, gut, das war natürlich damals noch einfacher, da hat man uns viel verziehen, weil jeder so quasi am Anfang stand, auch Buschi und alle waren da völlig neu und mussten sich ausprobieren. Auf jeden Fall, als Moderator stand ich dann, weiß ich noch genau, am ersten Tag musste ich die Moderation machen, aufzeichnen, nicht live, sondern aufgezeichnet, auf dem Balkon irgendwo sau heiß in Italien auf dem Balkon und habe für 5 Sätze an Moderation 1,5 Stunden gebraucht. 1,5 verdammte Stunden. Der Kameramann war, Gott sei Dank, sehr, sehr geduldig. Und da ist halt einfach schon die Karriere eigentlich zu Ende gewesen. Ich dachte mir, nee, das ist jetzt nicht, du hast jetzt noch 20 Tage. Du musst jetzt hier 20 Tage performen. Und dann sind das Gott sei Dank 20 Tage am Stück, 21 Tage am Stück gewesen, wo du dann jeden Tag dazu lernst. Und jeden Tag das machst, das ist so viel Praxis, das ist so viel Konzentration, so viel Erfahrung, die du innerhalb kürzester Zeit sammelst. Und in diesen 21 Tagen bin ich dann quasi so zum Moderator geworden, dass ich sagen konnte, ja gut, also da kann jetzt nichts mehr passieren. Und habe mich dann auch in der Folge für Leichtathletik gemeldet, für alles, was eben da dann beim DSF kam, als Moderator. Und war dann raus aus meiner Telefonistennummer, sondern war dann eben schon, ja, dann der Moderator in diesem Laden.
Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, wie man so schön sagt. Ne? Also wenn man wirklich ausgeliefert ist und diese 21 Tage vor einem liegen, dann bleibt einem ja letzten Endes nichts anderes übrig, als sich darauf einzulassen, ne? Und irgendwie versuchen, da reinzufinden. Und anscheinend hat es ja geholfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, du hast jetzt schon so viel Erfahrung in verschiedensten Sportarten, in Berichterstattung jetzt. Was kommentierst du denn jetzt eigentlich nach all den Jahren am liebsten? Gerade jetzt auch, dass Skispringen relativ frisch dazugekommen ist. Gibt es da was oder kann man das gar nicht so unbedingt sagen?
Also meine tiefste Herzensangelegenheit ist Eishockey. Hm. Eishockey ist für mich so ein großartiger Sport, der alles vereint. Eine Stimmung im Stadion, die unvergleichlich ist. Action, jede Sekunde Action. Ja. Furchtbar nette Sportler, zugängliche Sportler, angenehme Sportler, empathische Menschen und natürlich die Tradition. Ich bin mit meinem Vater als Kind ins Stadion gegangen, ins Kurt-Frenzel-Stadion in Augsburg. Dann als Schüler, da war es Kult, wenn man zum AEV gegangen ist und am nächsten Tag, am Montag, dann heiser in die Schule kam, weil man so laut geschrien hat. Also heiser, warst du beim AEV? Ja, ich war beim AEV. Das war als Schüler dann das Highlight. Und dann natürlich, wenn du als erstes Mal als Journalist in deinem Stadion stehst, ist das so ein erhebendes Gefühl. Und dieser Sport hat mich halt nie wieder losgelassen. Es waren dann 7 Fernsehsender, für 7 Fernsehsender habe ich Eishockey gemacht. Und das ist halt schon immer wieder das Highlight gewesen, Eishockey in jedem Stadion und jeder Form zu machen. Ansonsten, ich habe halt immer viele Sportarten gemacht. Ich war Leichtathlet, Leistungssportler, habe aber dann während dem Studium, Sportstudium, alles machen müssen und habe mich auch immer für alles interessiert. Also ich kann Kanu fahren, ich kann klettern, ich kann Beachvolleyball spielen, ich kann Volleyball spielen. Da wird man so zum Allrounder, weil alles so viel Spaß macht. Und das dann im Umkehrschluss auch zu kommentieren, erleichtert das Vorwissen, das man hat, wenn man es selber ausgeübt hat. Jetzt beim Skispringen ist es die einzige Sportart, die ich also noch nicht ausgeführt habe, wie so viele Menschen, die zuschauen. Deswegen ist es wirklich so schwer, die Komplexität des ganzen Skispringens zu begreifen. Was Werner Schuster, Sven Hannawald, Alex Pointner, Martin Schmidt da erklären, ist halt, wenn du daneben sitzt, immer noch so komplex, wo du sagst, oh, ich werde das nie kapieren, was die da machen. Ich werde das nie kapieren. Das ist unfassbar, wie das funktioniert. Und deswegen ist es halt jetzt die nächste Stufe der Herausforderung. Man hat ja in allen Sportarten immer die verschiedensten Herausforderungen. Und das ist jetzt die größte Herausforderung, das Skispringen so zu kommentieren.
Man merkt schon die ganze Bandbreite an Sportarten, die du abgedeckt hast. Also du hast erwähnt, Fußball, inzwischen auch ganz viel Radsport, Ski Alpin, glaube ich, auch mal jetzt das Skispringen. Aber was man auch heutzutage in vielen Kommentaren von dir merkt, ist, dass so das Eishockey und auch Skispringen hast du auch gemacht, aber Pyeongchang 2018, kann man sagen, dass das so bisher das Highlight war? Oder was sind so deine Lieblingsanekdoten, die du erzählst von großen Ereignissen, die du begleiten durftest?
Pyeongchang steht über allem. Also das ist nicht zu schlagen. Also die Bandbreite war groß in meinem Dasein als Journalist, jetzt dann 30 Jahre. Die Bandbreite war verdammt groß. Das alles, was ich schon erzählt habe, Radio, Produktion, das hatte alles seine Zeit und tolle Zeit. Dann Magic Sports beim DSF mit dem Frank Buschmann, mit total unverbrauchten Menschen, die das dann gemacht haben, hatte auch seine Zeit. Dann Segeln, den America's Cup vor Ort zu machen, San Francisco mitzuerleben, was da für eine Dramatik dahinter steckte, als die Neuseeländer nur noch ein Rennen hätten zumachen müssen, um dann den America's Cup zu holen. Und sie scheiterten 300 Meter vor der Ziellinie, weil das Rennen abgeschlossen wurde. Und dann kam diese fantastische Aufholjagd der Amis, dass, wo du dabei bist und sagst, das kann nicht sein. Ich habe meinen Flug 10-mal umgebucht, weil ich nicht glauben konnte, dass das so lang dauert. Und das sind so Highlights vor Ort. St. Moritz Ski-WM, Ore Ski-WM. Das ist Gott dankend, dass ich das erleben durfte. Und dann kam Pyeongchang. Dazu muss man sagen, ich habe 5 Olympische Spiele für Premiere und für Eurosport aus München machen müssen. Und das ist ganz bitter. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Du sitzt nachts, Salt Lake City, sitzt du da und erzählst irgendwas und bist nicht in einem olympischen Geist gar nicht dabei, sondern das ist so business as usual nahezu. Schlimmstes war das Eishockeyfinale Vancouver. Eishockeyfinale Vancouver war Kanada gegen USA. Das ist das Highlight, das ist das Größte, was ein Eishockeyfan erleben kann, ist ein olympisches Eishockeyfinale im Land, im Mutterland des Eishockey in Kanada. Und Kanada ist im Finale gegen die USA. Erstes Bild, ich werde es nie vergessen, in München, in unserem Studio, nachts um 5 oder so. Und du kriegst die ersten Bilder aus Olympia, Vancouver und schaust mit einer Helikopterkamera auf ein leeres Vancouver. 8-spurige Highways, ausgestorben, niemand. Und du sitzt also da in deiner dunklen Box, machst Eishockey, ein Eishockeyspiel. Ich werde es nie vergessen. Sidney Crosby, der Superstar, bis dahin gar nichts zerrissen. Also jeder hat auf ihm rumgehackt, der junge Sidney Crosby, und was macht der? Ist im Finale und schießt in Overtime das entscheidende Tor. Und du denkst, wirst du nie wieder sowas erleben. Geh raus, um 7:30 morgens, war dann schon Montag, 7:30 oder so, geh raus. Und denken, ihr müsst das alle gesehen haben. Das ist eine ganz normale Businessstraße. Ihr müsst das alle gesehen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das Eishockey-Finale, wie das ausgegangen ist in Overtime. Sidney Crosby schießt das entscheidende Tor. Denkst du, jeder geht an dir vorbei mit seiner Aktentasche. Denkt, okay, das haben die alle gar nicht so empfunden, wie du es empfunden hast. Du warst also nicht vor Ort. Und dann kam Pyeongchang. Das war das erste Mal Olympia vor Ort. Schon mal allein die Anreise. Einen gecharterten Flieger voll mit Eurosport. Aus allen Nationen. Aus allen Nationen, wo du sagst, hey, so müsste die Welt funktionieren. Alle Nationen. Es ist keine Sprachbarrieren an. Polen, Franzosen, Schweden, Norweger, alle Italiener, Franzosen, Deutsche, alles in einem Flieger und alles sind Kollegen und alles sind toll. Also toll, so ein Team, eine Zusammenarbeit. So, und dann bist du also im Flieger. Steigst aus dem Flieger aus und plötzlich neben dir am Gepäckband steht Peter Forsberg. Boah, mein Idol, Peter Forsberg, Colorado Avalanche. Ich ins NHL-Spiel nach Denver mal gegangen und Peter Forsberg geguckt. Und dann steht Peter Forsberg neben mir als Eurosport-Experte. Ich tatsächlich, können wir ein Foto zusammen machen? Also Foto tatsächlich, Selfie gemacht mit Peter Forsberg, wie ein kleines Kind. So, und jener Peter Forsberg spielte dann ja auch im weiteren Verlauf noch eine entscheidende Rolle. Auf jeden Fall in dieses Abenteuer Pyeongchang. Geh mit Martin Schmidt und Matze Bielek an die Schanze und Sven. Das war das Erste, was wir machen mussten, war ein Skispringen. Wir, also an die Schanze gegangen, saukalt schon. Und du gehst mit Martin Schmidt und Sven Hannawald, die zwei Größten, die wir hatten im Skispringen. Und ich habe sie ja miterlebt. Ich war ein Riesenfan damals bei den beiden, als die gesprungen sind. Ich war auch total infiziert vom Skispringen und das war Martin Schmidt und Sven Hannawald, die Größten. Und mit denen gehst du an eine olympische Skisprungschanze und da ist diese Skisprungschanze und du stehst davor und die hat olympische Ringe, trägt olympische Ringe und sagt, wow, du bist da. Du bist jetzt da und darfst Olympia machen. Und darfst Olympia machen, was so wenige dürfen, was so wenige können, was so viele wünschen. Und du bist jetzt da mit den drei anderen Hanseln und machst da Olympia. Und dann war das ja dramatisch, saukalt, da oben minus 28 Grad. Martin und ich auf den Kommentatoren Containern, war so ein richtiger Turm mit den Containern von allen Nationen natürlich. Und auf diesem Turm oben standen wir, glaube ich, auf Schanzentischhöhe war das. Also zugig ohne Ende, minus 28 verdammte Grad. Und da standen wir dann. Und haben uns dann immer wieder zu Sven und Matze in die Kabine geschlichen und haben uns da ausgezogen bis auf die lange Unterwäsche, um da ganz kurz mal aufzuwärmen, dann wieder angezogen, wieder hoch und dann ging es gerade mit der Viertelstunde gut. Na, auf jeden Fall waren das die ersten Eindrücke. Dann durfte ich Ski Alpin machen, weil ich ja damals Ski Alpin kommentiert habe, weil es da Zeitverschiebungen gab. Auch das, ich durfte mein Ski Alpin machen. Ich durfte auch noch Ski Alpin machen. Und dann, gut, die letzte Woche fahren wir halt zum Eishockey in eine andere Stadt. Das war vorher klar, du bist der Eishockey-Spezialist, also machst du halt noch Eishockey die Endrunde. Die anderen haben die Vorrunde gemacht. Ich hatte schon schlechtes Gewissen. Ja, jetzt kommt der Leinauer und darf die Endrunde machen. Ja, aber gut, ist so eingeteilt, ist okay, war für die okay. Und dann kommt man in die letzte Woche zum Eishockey in eine andere Stadt mit dem Gedanken, gut, du machst jetzt das Übliche. Du machst Kanada, Russland, Schweden, USA, Tschechien. Das sind so die Viertelfinals, Halbfinals und Finals dann. Also wahrscheinlich Finale Kanada, Russland, was auch immer sowas. Und dann begann das so, diese Dynamik zu entwickeln. Hoppla, Deutschland schlägt die Schweiz. Deutschland ist gegen Schweden jetzt dann im Viertelfinale. Und das ist dein erstes Spiel. Das Deutschland gegen Schweden, Viertelfinale. Bei deinem ersten Spiel. Alles weg vom vom IBC, vom Broadcast Center, wo eben diese Eurosport-Base war, wo alle Nationen ihre Fernsehbase hatten. Und du bist weg von dieser Base in einer anderen Stadt, nur mit den Eishockey-Jungs. Also es hat sich keiner um uns gekümmert. So, fahr da hin und taste dich ein, wenn du im Stadion bist, und dann ist gut. Und da ist dann plötzlich Deutschland-Schweden Viertelfinale. Mhm, dann ist so plötzlich das NBC Eurosport aufgewacht. Ja, die Schweden haben ein tolles Studio mit Peter Forsberg. Das könntet ihr nützen. Das Schweden-Studio, da könnt ihr den Vorlauf machen. Okay, wir machen den Vorlauf. Studio Schweden. 5 Kameras, Krankamera. Also einfach der Traum. Und Peter Forsberg im Studio. Peter Forsberg im Studio vor dem Schwedenspiel. Ja, also bla bla bla, Vorlauf gemacht. Ja, Peter Forsberg. Ja, also keine Chance. Wir haben schon ein bisschen Chancen, ein paar gute dabei bei Deutschland, aber jetzt dann ist Schluss. Es kam ganz anders. Dann war da plötzlich so eine Dynamik da. Deutschland schlägt Schweden im Viertelfinale. Eine Sensation. Und dann ist mir so klar geworden, wo ich jetzt noch bin. Wo ich jetzt noch bin, nachdem du schon die Olympische Schanze gesehen hast mit den Olympischen Ringen. Dann die Skifahrer, deine Alpinski durftest du machen. Jetzt bist du beim Eishockey mit einem deutsch-schwedischen Viertelfinale, einem deutsch-kanadischen Halbfinale. Was passiert da gerade? Und es war immer noch nicht vom Eurosport auf uns aufmerksam, sondern wir waren immer noch alleingelassen. Es kam ein Anruf, ja, ihr könnt das Schwedenstudio wieder nutzen, weil das ist ja jetzt quasi umsonst. Die Schweden sind raus. Ihr könnt das Schwedenstudio wieder nutzen vor dem Kanada-Halbfinale. Okay, das war das Einzige. So, also, jetzt kommt echt schwerste Internas, wie sowas dann tatsächlich funktioniert.
Leinauer packt aus.
Ja, wirklich, also, das ist jetzt echt schwer, aber...
Oder wir müssen gucken, bevor uns die Zoom-Meeting-Zeit hier doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, vielleicht starten wir immer neu und dann kommen die Internas. Vielleicht plaudert uns Gerhard Leinauer im nächsten Zoom-Raum ja vielleicht ein paar Geheimlichkeiten rund um das Halbfinale Kanada gegen Deutschland in Pyeongchang aus.
Gleich nach einer kurzen Werbung.
Genau. So ist es. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Ist was, Doc? Ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Oh.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Wir haben Gerhard Leinauer zur Gast und sind gerade mitten in Internas vom Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 2018, die er für Eurosport von vor Ort kommentieren durfte. Und wir sind direkt vor dem Halbfinale. Kanada gegen Deutschland, die Schweden sind schon raus. Das Eurosport-Studio steht aber noch einsam in der Halle und Gerhard Leinauer erobert es jetzt. Wir vermuten es zumindest, die Internas jetzt vor On the Pitch. Wie lief das denn dann ab?
Also es war dann, genau, Schweden ist Geschichte, Deutschland hat Schweden geschlagen, unfassbar, dann kam das Halbfinale gegen Kanada. Patrick Ehlechner und ich mussten das erste Halbfinale auch schon machen, um dann fürs zweite Halbfinale ins andere Stadion zu wechseln. So, da wir allein auf uns allein gestellt waren, also dieser Olympia-Compound von Eurosport war in einer anderen Stadt, war in Pyeongchang. Wir waren an der Küste in Gangnong. Mit den Eishockey-Stadien musste man immer wechseln. Also war das erste Halbfinale kommentiert von uns, ein olympisches Halbfinale, in dem wir aber zwischendurch uns um uns selbst kümmern mussten. Das heißt, Patti hat sich dann irgendwann ausgetastet, um den Shuttle zu organisieren. Also war klar, okay, kommentier du weiter alleine, kommentier du jetzt ein Stück weiter ohne mich, weil ich muss den Shuttle organisieren. Okay, dann ich in Retour, war das fertig, war der Shuttle organisiert, habe gesagt, Patti, ich muss jetzt das Studio organisieren. Ich muss das Studio organisieren, dass wir bei den Schweden das Studio kriegen und wann wir das kriegen. Also kommentier du weiter, ich taste mich aus. Ein olympisches Halbfinale ausgetastet, das Studio organisiert. Gut, also alles organisiert. Halbfinale ist vorbei. Wir also Shuttle gewartet, der muss jetzt dann kommen. In den Shuttle kam, Shuttle rein, im Shuttle umgezogen, wir uns gegenseitig im Shuttle geschminkt, abgetupft und geschminkt im Shuttle, weil dann rein in das Studio, in dem Stadion, das stand dann, war dann Forsberg da und ein kanadischer Experte, in dieses Studio. Wir auf der Fahrt dahin ausgemacht, wie wir was machen. Also du hast eine Viertelstunde Studio und das muss ja auch irgendwo geplant werden. Also es muss, wer stellt welche Fragen, worauf wollen wir hinaus, was ist das zentrale Thema, wen sprechen wir an, was sprechen wir an und wie machen wir es. Dazu hatten wir also 10 Minuten Zeit. Dann haben wir die ersten 2 Fragen, haben wir dann so durchgesprochen und haben gesagt, komm, lass mal's. Der Rest muss laufen. Der Rest läuft schon irgendwie. Also sage ich, Patti, ich eröffne. Sag hallo und herzlich willkommen, das sind die beiden, das ist die und die. Stell die erste Frage, dann ist die erste Frage, die ich dann rückübersetze. Also muss ja alles dann rückübersetzt werden. Ich muss aus dem Englischen rückübersetzen. Und wenn ich fertig bin mit der Rückübersetzung, stellst du deine Frage. Erst Deutsch und dann Englisch. Also gut. So fingen wir an. Wir kamen an und dann haben die, weil es eine Aufzeichnung war, die hatten wenig Zeit, weil sie viel mehr bedienen mussten, kamen an. Okay, seid ihr bereit? Und 5, 4, 3, 2, 1. Also wirklich hinsetzen und machen. Ohne vorher, lass uns noch sammeln und so. Während vertonen, während verkabeln, noch irgendwo was abzusprechen. Unmöglich. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr seid drauf. Also herzlich willkommen. Das haben wir vor. Das und das, jenes. Erste Frage. So und so. Rückübersetzt. Sehe ich schon. Oh, Patti ist so gar nicht da. Patti ist völlig, völlig paralysiert, wie Kaninchen vor der Schlange, vor diesem Studio, vor der Krankamera. Die hat er dann immer so verfolgt, weil die Krankamera dann so vorhin hingefahren ist und dann hoch und so. Und Patti guckt auf diese Kamera, wie Kaninchen vor der Schlange. Da war mir klar, nee, von Patti, der ist jetzt gerade woanders. Musst du einschalten. Also muss ich schnell eine zweite Frage auf Deutsch haben, auf Englisch übersetzen und an den fragen. Und dann war Patti also präsent. Und das halt Viertelstunde eigentlich so ohne Vorbereitung mit die beste Moderation, die wir gemacht haben. Das ist auch so, zu was man fähig ist, unter Druck und unter vollster Konzentration, wozu man da fähig ist, weil das ist ja nicht einfach zu konzentrieren, was fragst du als nächstes, wer macht dann was, wie sprichst du es ab, mit Augenkontakt, du jetzt, Deutsch zu stellen, Englisch rückübersetzen, irre. Und so haben wir also eine Viertelstunde Show gemacht, vor diesem Halbfinale gegen Kanada, dass er dann auch phänomenal ausging. Und dann sind wir da so ausgetickt. Wir sind also komplett ausgetickt, auch gegen Schweden. Und das hat dann plötzlich so eine Eigendynamik auf den sozialen Medien erfahren, was dann viral ging, was dann so plötzlich im Interesse der Zuschauer war. Eishockey war nie im Interesse der Zuschauer. Und jetzt hast du plötzlich bemerkt, dass man tatsächlich was bewegt hat, was ja kaum mehr möglich ist. Mit was bewegst du überhaupt noch irgendwie Zuschauer zu Hause? Das gibt es nicht mehr, dass dann jeder plötzlich sagt, oh, wir sprechen über das Thema, wir sprechen über das Thema. Und plötzlich hast du da was bewegt und sagst, Mensch, die treffen sich in ihren Vereinsheimen um 5 Uhr morgens auf einer Großbildleinwand Public Viewing Eishockey zu gucken. Und das kriegst du mit. Und das ging Millionen durch die Decke, eurosport.de und so weiter. Du sagst, wow. Und das kriegst du halt sofort präsentiert. Also du kommst raus aus diesem Halbfinale und wirst empfangen von, ey, was geht denn gerade ab? Was geht denn gerade ab? Und sag, okay, was geht gerade ab? Puh, weiß ich selber gerade nicht. Und da wirst du dir bewusst, dass du jetzt gerade bei was ganz Großem dabei bist. Und das habe ich immer als Junge beneidet, wenn die Kollegen in einem Stadion saßen, über der Mittellinie und saßen da mit nur wenigen anderen Kollegen aus anderen Nationen und durften ein Spiel, sei es Fußball oder sei es Eishockey, was auch immer, durften dieses olympische Finale kommentieren. Und du sagst, du sitzt über der Mittellinie mit Norwegern, Kanadiern, Amis, Tschechen und bist derjenige, der das olympische Eishockey-Finale kommentieren darf. Und du bist derjenige in der Geschichte, der zum ersten Mal ein Eishockey-Finale mit deutscher Beteiligung bei Olympia kommentieren darf. Was ist denn jetzt gerade los? Und das war so unfassbar, als Eishockey-Fan, als eingefleischter Eishockey-Fan, da dabei zu sein mit einem deutschen Finale, Finale mit deutscher Beteiligung. Jetzt Gänsehaut wieder. Und dann bist du da und plötzlich fangen die Nationen, die anderen Nationen alle an, ihre Kameras vor dir aufzustellen am Kommentatorenplatz. GoPro da, eine kleine Handykamera da, eine nächste Kamera da, weil sie alle darauf gewartet haben, dass wir wieder austicken. Und du warst dir gar nicht bewusst, dass wir so ausgetickt sind. Also das war halt einfach, weil beide das Eishockey so leben, da war keine Intention dahinter, sondern das war wirklich so, du bist da im Herzen deutscher Eishockey-Fan und bist es so im Herzen, weil das ist unfassbar. So, und dann haben die alle ihre Kameras da um uns rum aufgestellt. Und ja, der Rest ist Geschichte. Also das war halt auch wieder so eine unfassbare Dramatik. Die sind 50 Sekunden, bis 50 Sekunden vor Schluss sind die Olympiasieger. Bis 50 Sekunden vor Schluss sind die Olympiasieger. Aber trotzdem, diese Silbermedaille, naja. Also absolut über allem Highlight und es ist, glaube ich, nicht mehr zu toppen. Es ist nicht mehr zu toppen.
Sind wir mal gespannt, was bei den kommenden Olympischen Spielen so ansteht. Aber dass es an 2018 rankommt, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, gerade weil es auch ein ganz anderes Flair haben wird. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht mit Zuschauern in China. Ich gehe mal nicht davon aus, dass überhaupt Zuschauer dabei sein werden. Das hat ja auch noch einen großen Einfluss. Aber vielleicht nochmal so als letzte Frage. Gibt es noch irgendein Ereignis, was du noch auf der Liste hast, was du unbedingt noch in deinem Leben kommentieren wollen würdest? Oder meinst du wirklich 2018 Olympia, generell Olympia, da kommt einfach wirklich gar nichts mehr dran?
Nee, es kommt nichts mehr dran. Es kommt nichts mehr dran. Also außer bei Olympia, wo auch immer, gewinnt Deutschland im Eishockey eine Goldmedaille. Also das ist jetzt auch natürlich, wäre jetzt auch nicht das von Pyeongchang, weil wir sind ja alle nicht vor Ort. Also die Öffentlich-Rechtlichen, viel Studio, teilweise vor Ort. Wir sind nicht vor Ort, komplett Eurosport ist nicht vor Ort. Wir sind nicht in Peking. Und deswegen ist es halt jetzt wieder München in der Früh um 5 oder was weiß ich, das olympische Eishockey-Finale. Wer auch immer da dabei sein wird, wenn Deutschland dabei sein wird, dann sind wir in München. Also das ist nicht das, im Stadion sitzen, über der Mittellinie und olympisches Eishockey-Finale zu gucken. Deswegen, das ist das Highlight. Davon zehrt man und das ist alles schön, weißt du, so jetzt, Vierschanzentournee war immer ganz was Besonderes auch, Vierschanzentournee mit den Jungs da auf Tour zu gehen, die Familie dabei zu haben, zusammen Silvester zu feiern, Matze Bielek hat dann immer schön Silvester organisiert, unser Vergnügungswart und das war alles, auch schön. Das hat er aber seine Zeit. Jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt ist das ist nichts vor Ort. Also wir können, die Jungs sind die Raw Air mitgefahren. Sven und Matze sind schön durch Skandinavien gejuckelt. Das bleibt uns auch verwehrt jetzt erstmal. Die waren schön in Zakopane, die waren schön im Holmenkollen. Ja, das bleibt uns jetzt auch mal verwehrt. Es wäre ein kleines Highlight, wenn wir das mal wieder dürften. Das wäre ein kleines Highlight, endlich mal wieder ein bisschen vor Ort zu sein. Man ist ja schon bescheiden.
Wie sind da so aktuell die Planungen? Also die Fußstapfen beim Skispringen in Eurosport haben, ja gut, Matze Bielek und Sven Hannawald sind in große Fußstapfen getreten. Ihr jetzt in gewisser Weise auch, weil ja, der Vergnügungswart jetzt Bürgermeister ist, unter anderem. Ja, wie sind da so deine Hoffnungen, was da in den nächsten Monaten noch passieren kann? Hast du auch neue Experten an deiner Seite? Das ist ja alles, geht einen richtig guten Weg, finde ich durchaus.
Ja, gut, schön zu hören. Also das ist wirklich große Fußstapfen auch mit der Twitter-Community. Das ist ja alles Matze Bileks Idee gewesen und hat das kreiert und er hat das Skispringen, wie ich finde, auf ein ganz neues Level gehoben. Ich fand ihn so großartig. Ich habe ihm so gern zugehört und dann plötzlich zieht er zurück, überlässt mir das Ganze. Auch große Fußstapfen. Gott sei Dank habe ich natürlich mit Werner Schuster einen überragenden Experten dazugekriegt, der so genial ist. Mit Martin Schmidt, einen, den ich immer bewundert habe. Martin Schmidt ist wirklich für mich eine Ikone und es erfüllt mich immer noch mit Stolz und Freude, neben ihm sitzen zu dürfen, neben ihm zu sitzen. Es ist schwer. Ich gebe mir alle Mühe. Es ist noch schwerer, weil wir nie vor Ort sind, da irgendwo zu sagen, hallo, ich bin alleine, können wir mal ein paar Takte sprechen. Mit Alex Stöckl würde ich zum Beispiel mal ein paar Takte sprechen, mal mit Wiethölzl, mit Horngacher, mit allen, die da vor Ort sind. An die Springer kommst du jetzt sowieso immer schwer ran. Das war auch bei Matze und Sven so. Das war schwer, da ranzukommen. Aber da mal so Gespräche zu führen, einfach mal, was war, was ist, funktioniert nicht. Und das ist jetzt total schwer, das alles aus dem Netz zu ziehen, das alles aus dem Handy zu ziehen, die Sprachnachrichten, die sie schicken. Ja, okay, war ganz gutes Springen, jetzt freuen wir uns auf Klingenthal. Ja, das ist es aber nicht. Also ich habe die Hoffnung, dass wir dann wieder vor Ort kommen irgendwann, ich schätze nächste Saison, diese Saison noch nicht, und dass es dann wieder einen normalen Level erreicht. Einen normalen Informationslevel für die Zuschauer zu Hause, Geschichten erzählen können, das ist ja dann, obliegt der mir mehr oder weniger, also ich muss halt das als Kommentator das wirklich schön verpacken, finde ich, das lebt davon. Es kann nicht zwei Experten geben, sondern es muss immer einen geben, der das Unterhaltende macht und die Geschichten erzählt und der andere ist dann der Experte und das ist mir halt gerade versagt, also weil ich halt nur begrenzten Zugang zu Geschichten habe. Die Geschichten kriegt man nur vor Ort, die kriegst du nicht übers Netz. Und wenn, dann sind sie alt. Und deswegen ist es gerade sehr, sehr schwer. Und da hoffe ich halt, dass das dann wieder mit der nächsten Saison besser wird.
Aber gerade durch sowas, wenn man noch nicht so lange im Skispringen ist oder so intensiv im Skispringen ist, dann entwickelt sich natürlich aber auch so ein Insider wie zum Beispiel der halbe Finne. Und das macht es dann natürlich auch für den Zuhörer oder den Zuschauer immer extrem erfrischend und es macht ja auch dann wirklich Spaß zuzuhören.
Ah gut, da muss ich einhaken. Bitte. Der halbe Finne, das Jawohl. Ist gut, das ist ein richtig, richtig gutes Beispiel. Der halbe Finne, wo du sagst, okay, ist das jetzt dann irgendwann ausgelutscht? Du hast als Journalist die Aufgabe, neue Geschichten zu bringen und bringst wieder den halben Finnen, weil der mit den Finnen trainiert. So, und das hat zwar irgendwann Kult bei einer gewissen Gemeinde. Das hat Kultcharakter bei Twitter, bei uns hat das Kultcharakter. Juhu, da kommt er wieder, der halbe Finne. Für draußen, der jetzt da vielleicht nicht so im Insider drin ist, ist das irgendwann so, oh, jetzt kommt er wieder mit der Kamelle, weiß der nichts Neues. Das ist ein Riesenzwiespalt. Mhm. Weiß er nichts Neues, weiß er über RTI Agro nichts Neues, außer halber Finne, da muss da irgendwas Neues kommen. Und da, deswegen ziehe ich lieber den halben Finne irgendwann zurück und sage, nee, jetzt erwähne ich ihn nicht mehr, weil ich weiß nicht mehr als ein halber Finne über den Ästen.
Ja.
Schwer, sauschwer.
Ja, ja, klar.
Da drücken wir auf jeden Fall den Daumen, dass es da in den nächsten Wochen und Monaten wieder mehr auch direkten Kontakt zwischen den Medienbeteiligten und den direkt vor Ort Aktiven gibt, wenn möglich. So schnell wie möglich, dass auch die Medienschaffenden wieder vor Ort kommen. Ich denke, wir machen jetzt so langsam den Schwenk hin zum aktuellen Skispringen-Geschehen, gerne von mir aus. Gut, da müssen wir die Ambitionen der estnischen Mannschaft wahrscheinlich eher unten weiter anstellen. Aber wer sind denn so, fangen wir einfach mit den Nationen an, im Herren-Skispringen. Auf die Damen kommen wir nachher auch noch kurz zu sprechen, wenn du magst. So die Top-Nationen, mit denen zu rechnen ist, gibt ja die ein oder andere Nation, die so ein bisschen schwächelt im Moment, die anderen, die echt gut aufgelegt sind. Wie sind da so deine Einschätzungen?
Die Deutschen sind natürlich mannschaftlich überragend aufgestellt, auch individuell. Der Karl Geiger ist ein Phänomen, wie abgebrüht der ist. Das hat sich ja letzte Saison schon am Ende gezeigt, da aus einer hinteren Position immer nach vorne zu springen. Das muss man erst mal können. Jetzt diese Saison ist er in dieser Abgebrühtheit, also ich sage es jetzt despektierlich abgebrüht, so ist nicht gemeint. Das ist einfach diese Nervenstärke und diese innere Ruhe, die der hat, die ihn dann zu diesen Leistungen dann beflügelt, aus was für einer Position auch immer. Aber natürlich auch dieses skispringerische Können, das er jetzt hat. Da hat er nochmal eine Schippe draufgelegt. Und die beiden, das ist, finde ich, ganz großartig, in ihrer Art, in ihrer unterschiedlichen Art, Eiser und der Karl, ziehen den Rest dann somit hoch. Schau jetzt, Stefan Laie, genial. Wellinger, genial, dass die wieder somit dabei sind. Pius Paschke, immer auf dem gleichen Top-10-Level. Für den würde es mich freuen, wenn er da mal einen Schritt nach vorne machen würde. Von Pius würde es mich unglaublich freuen, wenn da mal ein Podest drin wäre. Aber das kommt auch. Und so in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, Konstantin Schmid ist wieder der Alte, der so mit sich gehadert hat letzte Saison, weil dieses Selbstverständnis gefehlt hat, funktioniert alles. Wenn ich da hinkomme, dann springe ich dann aus und es funktioniert alles. Plötzlich ging es nicht mehr. Und der ist wieder da, der ist wieder in der Spur. Und das wird eine tolle Saison für die Deutschen. Vor allen Dingen, weil jetzt die anderen schon so gebeutelt sind mit Nasennebenhöhlenentzündungen, mit Covid-19. Die fahren ja alle schon raus im Rennen um einen Gesamtweltcup. Also die Deutschen, top. Die Polen fangen sich, wenn es zur Vierschanze noch nicht geht. Kam es doch, ist wieder ein ganz heißer Anwärter für den Sieg bei der Vierschanztournee. Der Haudegen, der Routinier, das ist also phänomenal. Mhm. Auf den Punkt. Ich bin da an meinen Grenzen des Verständnisses für Skispringen, was mit Granerud passiert. Also ich finde das unglaublich, oder? Also das sind ja, erzählt ja jeder. Martin hatte so eine Phase. Martin hatte genau den gleichen, wo er nicht mehr wusste, wie er heißt. Sven hatte die Phase, wo die nicht mehr wissen, wie sie heißen und was sie da überhaupt machen und was sie falsch machen. Und dann ist da ein Granerud, der da in die Bande springt. Auf einmal. Ich sage, was ist denn los mit dem? Der hat es doch nicht verlernt. Und da stoße ich halt an die Grenzen des Skispringens, wo das so komplex ist. Und ich verstehe nicht, wie man dann plötzlich aus einem geraden Springen und ich ziehe alle um 20 Punkte ab, Granerud plötzlich an die Bande springt und bin raus aus dem zweiten Durchgang. Wie geht das? Und das sind halt so tolle Geschichten. Also das finde ich halt phänomenal jetzt schon in der gesamten bisherigen kurzen Saison, was es da für Geschichten gibt. Favoriten, die plötzlich weit weg sind von ihrer Form. Ein Tande, der wieder kommt und Zweiter wird und sowas und Tränen in den Augen hat. Phänomenal.
Ja, also was ich jetzt aber auch nach dem Wochenende wieder sagen muss, irgendwie haben wir jetzt, wenn man jetzt Karle vielleicht rausnimmt, jeder Favorit hatte jetzt schon mindestens eine Qualifikation, die er nicht überstanden hat oder ein Wochenende, an dem man nicht beide springen mitspringen konnte. Und dementsprechend finde ich, liegt noch so viel im Argen in gewisser Weise, wer jetzt wirklich der Favorit auf die Vierschanzentournee ist. Stoch hat jetzt Sonntag auch wieder verpasst, weil er erkältet war. Samstag wurde er Dritter, kann jetzt mit gemäßigten ja, Aufwind, sage ich mal, jetzt auch nach Engelberg fahren. Aber er hätte die Form jetzt gestern auch nochmal schön bestätigen können und mit richtig viel Rückenwind nach Engelberg fahren können. Und genauso Riojo verpasst das erste Wochenende den Wettbewerb, zweites Wochenende verpasst dann Wettbewerb. Wenn er da war, immer abgeliefert. Aber genau die Praxis, die könnte dann am Ende ja in gewisser Weise auch bei vielen fehlen. Und das macht es auch so spannend. Ich habe das Gefühl, habe ich gestern zu David auch gesagt, da sind wirklich 10, 12 Leute, denen du mittlerweile zutrauen musst, dass die den nächsten Weltcup gewinnen. Und ich habe das Gefühl, so spannend war es schon lange nicht mehr. Also ich gucke da wirklich mit ganz viel Freude jetzt gerade auch auf die Vierschanzentournee.
Absolut, absolut. Wirklich, wirklich so spannend war es schon lange nicht mehr. Genau richtig, das sagt alles. Und dann sind es in 7 Springen hast du jedes Mal, außer jetzt Kobayashi, einen neuen Sieger.
Ja, genau.
Was wird das für eine Tournee? Also was wird das für eine Tournee? Da muss ich dann rausstellen, wer halt dann auch wieder die Nerven hat, wer mit Regen in Innsbruck zurechtkommt, wer mit dem verdammten Innsbruck zurechtkommt und wer mit Schneefall in Bischofshofen zurechtkommt und Stefan Kraft mit Garmisch. Also das sind halt alles wieder so diese Geschichten der Tournee. Unfassbar. Also wird riesig spannend.
Ja, das auf alle Fälle. Und da haben wir verschiedene Nationen jetzt schon angesprochen. Wir würden vielleicht nochmal gerne auf die Schweizer zu sprechen kommen. Also ich befürchte tatsächlich, dass wir im Moment die letzte Saison des Simon Ammann erleben werden. Was man in den letzten Wochen sieht, ist, dass die Schweiz mehr ist als nur ein oder Zwei-Mann-Team. Wir haben mit Kilian Payer wieder beständig dabei. Wir haben Gregor Despanten dabei. Wir haben Dominik Peter auch noch dabei. Wie siehst du die Schweizer in Zukunft? Also das sind wir jetzt nicht mehr alle die super Jugendtalente, aber wie siehst du da das Spannungsfeld zwischen Simon Ammann auf der einen Seite und dem, was danach kommt, auf der anderen?
Simon Ammann ist natürlich das Zugpferd für alle anderen. Gut, nach Olympia und dann der Weltcup-Saison wird Schluss sein, nehme ich mal auch echt an. Kilian Payer wird da in die Fußstapfen treten mit seiner Leistung, die er bisher gezeigt hat, bin ich mir sicher. Und dann ist schon noch ein bisschen was zu tun. Also mit Deschwanden und Peter finde ich schon noch ein bisschen was zu tun an der Konstanz. Aber das ist natürlich auch, ja, das Schillernde von Ammann fehlt. Ammann hat jahrzehntelang das Skispringen mit seinen ganzen Geschichten und Umbauten und Tüfteleien und olympischen Medaillen geprägt. Und wenn der dann weg ist, wird es schwer. Die Geschichte ist auch irgendwann auserzählt mit Payer, dass er aus einer Verletzung stark zurückkommt und er damals in Seefeld Bronzemedaille gewonnen hat. Gut, das ist dann eine neue Geschichte, wenn der dann bei Olympia aufs Podest kommt oder dann da stark performt, dann ist es wieder eine ganz andere Schweizer Geschichte. Aber was kommt nach Deschwan und Peter? Nehmen wir mal die zwei. Also nehmen wir mal Ammann und Payer nach vorne und dann Deschwan und Peter, die so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Also das muss für das Schweizer Skispringen, muss da mehr kommen, irgendwann.
Wobei ich dann natürlich auch echt glaube, dass ein Kilian Payer die Rolle, die jetzt vielleicht durch Simon Ammann verloren geht, ganz gut ausfüllen kann. Der hat auch noch seine halbe Karriere, glaube ich, auch vor sich und springt, als wäre er nie weg gewesen. Der kann natürlich auch echt noch einen großen Effekt auf das Schweizer Team haben und mit Dominik Peter, auch wenn das jetzt leider noch nicht jedes Wochenende zeigen kann, steht ja auch wirklich ein junger Mann in den Startlöchern, der da jetzt auch am Wochenende wieder in meinen Augen echt überzeugt hat, ne?
Ja, nimm mal einfach das Gleiche, das kannst du ja Copy-Paste auf Österreich nehmen. Österreich hat auch die Älteren vorne und wie ich es jetzt auch immer sage im Kommentar, ein Tschofenik, der ist das Vertrauen kriegt, der kann sich ja hervorragend im Schatten der Hörs und Krafts da entwickeln. Auch Aschenwald, plötzlich kommt Aschenwald raus. Also auch da, Aschenwald nehme ich da auch noch mit in die Tschofenik-Nummer wohlgenannt, all die da kommen, die jetzt dann letztes Jahr so abgeräumt haben im Kontinentalcup und in der Juniorenweltmeisterschaft, da kommt ja massiv was nach. Das ist perfekt. Die können sich da entwickeln, werden sich entwickeln. Und das ist halt jetzt auch so ein bisschen projiziert auf die Schweiz. der Schwanden und Dominik Peter Rolle, die müssen sich dann halt entwickeln, wenn sie dann einsteigen müssen, wenn Simi nicht mehr da ist.
Ja, da habe ich vielleicht auch eine ganz coole Parallele mit diesem Aufwind und sich eigentlich mit hochziehen lassen in gewisser Weise dass ein Siegspringer echt auch dem ganzen Team helfen kann. Das ist mir jetzt zum Beispiel beim Wellinger letztes Jahr aufgefallen. Da hatten noch alle im Hinterkopf, ja, Olympiasieger, was ist denn bei dem los? Und jetzt hatte man eigentlich kaum Erwartungen vor der Saison. Jetzt hat man Eisei vorne gesehen und man hat einen Geiger vorne gesehen, die schon zum Start direkt abgeliefert haben. Und genau außerhalb dieses Fokus passiert da was beim Andy Wellinger, der plötzlich wieder fast an das Format rankommt, was er vor ein paar Jahren noch hatte. Und das war, glaube ich, auch aus deutscher Sicht ein Riesending, weshalb jetzt auch ein Stefan Laie so schnell zurückkommen konnte von seinem Kreuzbandriss. Das sind ja Geschichten, ich hätte einiges erwartet, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die beiden direkt zum Start der Saison so gut reinkommen.
Definitiv. Also ist es doch wohl auch eine ganz gravierende Kopfsache. Also das ist halt das, was ich immer sage, was wir überhaupt nicht beurteilen können, weil wir nie auf dieser Schanze standen und nie auf zwei Skiern darunter gefahren sind und nie in der Luft waren. Deswegen ist es halt immer noch dieses Mysterium, was passiert mit dem Skispringer da? Was passiert bei einem Andreas Wellinger oder Konstantin Schmid, die beide letztes Jahr ja weit, weit weg waren. Weit weg. Gut, hatte man da bei Wellinger noch mehr die Erwartung, der Olympiasieger? Oder hatte man da immer, man hätte doch verzeihen können und sagen, Wellinger kommt nach einer Verletzung zurück. Lass ihn doch mal sich entwickeln. War da die Anspruchshaltung an sich selber so groß? Weil von draußen glaube ich nicht. Also von draußen, ja, wobei, es ist total schwer. Es ist total schwer, das einzuschätzen, was da der Kopf wirklich macht dann letztendlich und die Erwartungshaltung. Meine Experten sprechen ja immer von der eigenen Erwartungshaltung, die man hat. Also dass die sich selber so viel Druck machen und das taucht ja dann bei Schüwa, bei Johansson, bei Granerud ist ja immer dann auch das zu viel wollen. Der wollte jetzt zu viel. Also ist das doch offensichtlich auch ein Riesenknackpunkt.
Mhm. Ja, das auf alle Fälle. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz den Schwenk rüber zu den Damen. Du hast eh vorhin schon angesprochen, es ist dann irgendwie doch nicht mehr so, dass man immer mit 20 Punkten Vorsprung gewinnt. Da gibt es im Moment eine Dame, die das im Damenweltcup recht gut hinbekommt, immer mit 20 Punkten Vorsprung zu gewinnen. Letztes Jahr haben wir bei der WM in Oberstdorf eine Folge gemacht, die hieß das Grama-Trama. Ich denke mal, du hast auch noch im Hinterkopf, was da so ein bisschen los war. Und jetzt ist sie tatsächlich in unbestechlicher Form in die Saison gestartet. Die Platzierung bisher, Sarah-Marita Kramer, erste, vierte, zweite, erste. Wahnsinn, oder? Also hätte ich nicht gedacht, dass sie in der Form, in der Dominanz diese Saison beginnt. Und ich sehe ehrlich gesagt auch wenig, was da noch dazwischen kommen kann.
Ja. Bin ich bei dir. Kann nichts dazwischen kommen. Das war halt in Oberstdorf noch die Unsicherheit aus dieser ganzen Geschichte mit Covid-Test, positiv, doch nicht positiv, da nicht mitspringen, Weltcup-Gesamtführung verlieren, zurückrutschen auf Rang 3 damals oder 4 und dann nach Oberstdorf reisen. Da hat man halt auch gemerkt, wie viel Unsicherheit da ist. Hat man bei ihr brutal gemerkt. Und den Erwartungen da nicht standgehalten. Wer kann es ihr verdenken? Aber ich glaube, jetzt ist es so gefestigt, dass das hat sie jetzt auch gezeigt. Also sie kann ja auch von hinten kommen und das Ganze dann bestimmen. Und da ist jetzt so ein Ausnahmetalent, verschiedenste Bedingungen, wo alle anderen immer auf dem gleichen Niveau springen, springt die Grama halt einfach 20 Punkte bis 40 Punkte besser. Und das wird, denke ich mal, sie nicht mehr vom Weg abbringen. Also das wird jetzt die Dominanz der nächsten Springen, Jahre, weiß ich nicht, bei ihr sein.
Wen siehst du dahinter? Also Katharina Althaus ist, denke ich mal, die Nummer 1. Inwiefern vielleicht eine Carina Vogt nochmal ins Geschehen eingreifen kann oder wer generell da so um den Gesamtweltcup mitkämpft?
Also ich glaube, bei Carina Vogt muss man auch die Zeit dann, also den Zeitfaktor mit einberechnen. Carina Vogt wird jetzt auch nicht jetzt wie plötzlich Felix aus der Asche wieder da rausspringen nach gut jetzt Pause und Continental Cup und so. Das wird die Zeit zeigen. Katar Althaus ist stark in Form, also beständig in Form, die beständigste auch dahinter. Und was sich jetzt da gerade gezeigt hat, ist natürlich die Opset. Gazelli Opset mit diesem Maren Lundby-Verzicht auf die Saison blüht die ja richtig auf und hat ja auch Granaten rausgehauen, die auch auf der Großschanze richtig weit gegangen sind. Die scheut sich da auch nicht, weit zu springen, hat da gar keinen Respekt. Das war, also der Auftritt von Silly Opset war so gut und so verheißungsvoll, dass ich der auch eine große Zukunft prophezei. Und das ist so, glaube ich, die erste Herausforderung von Kramer.
Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz generell aufs Frauenskispringen eingehen. Wir haben ja jetzt am 1.1. das Neujahrsspringen, was jetzt erstmalig in Lübnow stattfinden wird, was auch mit K.O.-Modus im ersten Durchgang passieren wird. Also es bleibt spannend. Aber wie siehst du grundsätzlich die Entwicklung im Frauenskispringen? Bist du zufrieden mit dem, was da jetzt generell passiert, auch von der FIS generell? Oder siehst du vielleicht tatsächlich noch deutlich Nachholbedarf?
Nein, also ich bin total zufrieden. Das ist doch jetzt, wenn man einfach nochmal uns so sieht, jetzt von der Übertragung her, das ist doch auf dem gleichen Niveau jetzt von der Anerkennung wie die Herren. Also wir übertragen, gut, dann wir müssen die Herren auch mal Eurosport 2 verschwinden lassen, sage ich jetzt mal, wie die Damen in Eurosport 2 sind. Aber das ist trotzdem, das ist produziert. Das ist, das wird ausgestrahlt und das ist auf einem Top-Niveau. Das wird auch so weitergehen. Und dann, wenn man sich jetzt auch von der FIS danach richtet, das nicht überschneiden zu lassen, sondern dass man das schön hintereinander macht, dass man da die Zeiten abstimmt, finde ich großartig. Und das ist ein Zeichen, dass das auf jeden Fall auf einem Top-Niveau ist. Ob die jetzt dann auch mal eine Vierschanzone springen müssen, ich fände es cool. Ich fände es großartig, wie das dann zu machen ist, müssen die dann ausbaldobern, aber da ist die Zeit durchaus reif und dann gibt es da gar keine Unterschiede mehr.
Und analog dazu auch das Skifliegen der Damen.
Gibt es unterschiedliche Meinungen, ne?
Das ist
also
richtig.
Wenn eine Sarah Marita Kramer sagt, Skifliegen, vorsichtig, muss ich jetzt noch nicht haben, dann wäre das, glaube ich, mal für alle auch ein Warnschuss, da bestimmt, jetzt nicht auch unbedingt vorzubrechen, wie jetzt Lindsay Vonn bei den Ski-Alpinen immer gesagt hat, sie will auch mal die Streif fahren und so weiter. Gut, also da kann ich mich nicht reinversetzen, aber da muss man, glaube ich, noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, ob da das Skifliegen jetzt schon... Sie sind, also was sie jetzt zeigen in der Saison, ist ein unfassbar gutes Niveau. Ob das für Skifliegen reicht, weiß ich nicht. Also da halte ich mich raus.
Okay, ja genau. Ich bin mir nämlich auch noch nicht so ganz sicher für mich selbst, ob das jetzt nächstes Jahr auf dem Kalender draufsteht. Da macht die FIS viel von Willingen abhängig, wo sie ja dieses Mal das erste Mal auch dabei sind, wirklich im Weltcup. Und da bleibt es spannend abzuwarten und vielleicht sogar zu wetten. Keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr schon skifliegende Damen sehen oder eben nicht, weil die Stimmung eben von allen Seiten ja doch eher gemischt sind als eindeutig.
Ja.
Ja, ich denke, dann... machen wir noch mal eine kurze Unterbrechung, geben in die Werbung und sind dann gleich mit dem letzten Take wieder da. Und dann mal gucken, über was wir noch so ins Plaudern kommen, über unsere ja nun doch Lieblings- oder bei Gerd ist vielleicht eher die Zweitlieblingssportart im Wintersport, aber das Gute beim Eishockey ist, das kann man das ganze Jahr machen. Aber Skispringen auch. Aber jedenfalls hört ihr uns gleich wieder.
Bis gleich.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns mit dem letzten Teil. Und ja, wir haben Eurosport-Kommentator Gerhard Leinauer zu Gast und wir sind alle wild drauf begeistert, jetzt mal die Top 3 für den Gesamtweltcup dieses Jahr zu tippen. Ich würde sagen, Ladies first, wir fangen mit den Damen an. Wer möchte beginnen? Freiwillige vor.
Der Gast gern zuerst.
Aha, genau.
Ich bin gespannt.
Bei den Damen.
Ja.
Dieses Mal fehlen nicht 11 Punkte auf den Gesamtweltcup. Dieses Mal wird Sarah Marita Kramer den Gesamtweltcup bei den Damen holen. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, der leichteste Tipp, den man abgeben kann. Gefolgt von Silje Opseth. Also der halte ich ja, habe ich vorher schon gesagt, das größte Vermögen an Kramer dran zu bleiben. Und Katha Althaus auf der 3 ist die nächste, weil die so beständig springt. Bisher mit die beständigste und weiter auch beständig bleiben wird, weil sie jetzt den Aufwind hat. Und deswegen ist, meine Damen, Sarah Marita Kramer, Silje Opseth und Katharina Althaus.
Das ist immer das Problem, wenn man den Gast zuerst tippen lässt, dann bleibt der eigene Tipp am Ende gar nicht mehr übrig, weil er schon getippt wurde. Das wäre nämlich auch genau mein Tipp gewesen. Also Ursa Bogotay geht dann leer aus mit dem Podium. Tatsächlich würde ich es dann einfach umdrehen und sagen, dass Silje Opseth sich Platz 3 holt und Katha Althaus den zweiten Platz im Gesamtweltcup hinter Sarah Marita Kramer holt.
Okay. Ich glaube, Katha Althaus wird einen tollen vierten Platz erreichen und sich darüber riesig freuen, weil sie eine sehr konstante Saison springen wird. Gegen Marita Kramer kann ich leider kein Argument bringen. Das ist, ich glaube, das wird das Maß der Dinge sein in dieser Saison. Ich glaube aber an Emma Klinets. Also die macht mir auch einen sehr beständigen Eindruck. Generell das slowenische Team, mit denen muss man, glaube ich, rechnen. Ursa Bogataj hat ja in den Grand Prix auch im Sommer echt abgeliefert. Aber Emma Klinets, ich habe ein gutes Gefühl, ich glaube, die erreicht letzten Endes noch Platz 3 und Silje Opseth wird Zweite, macht aus norwegischer Sicht in meinen Augen auch definitiv den besten Eindruck.
Das haben wir doch ganz gut über die Bühne gebracht und wir sind gespannt. Vielleicht hören wir uns ja nach der Saison nochmal wieder, wer weiß. Und dann können wir uns selbst bepunkten, wie unsere Tipps so ausgegangen sind. Tatsächlich finde ich es bei den Herren überhaupt nicht viel einfacher, wobei tatsächlich ja Karl Geiger fast 100 Punkte Vorsprung im Moment auf Ryuyo Kobayashi hat. Ja, ist die Frage, wer es am Ende rumreißt. Ich bin da tatsächlich eher skeptisch, weiß ich nicht. Wollt ihr die gleiche Reihenfolge wieder tippen? Ansonsten.
Nö, mach doch weiter. mach gleich weiter.
Ja. Gut.
Und ich.
Dann glaube ich tatsächlich, dass Ryuyo Kobayashi das irgendwie noch rumreißt und dann vor Stefan Kraft und Karl Geiger den Gesamtweltcup für sich entscheidet.
Uff. Ist das schwer, ey. Es sind so viele Namen und klar, Stand jetzt ist Karl Geiger Erster. Die letzten Wochen, da ist ja sein Vorsprung so ein bisschen geschmolzen, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Also war trotzdem saukonstant, aber so leicht geschmolzen ist er schon. Sind jetzt, glaube ich, noch, ja doch, sind doch noch fast 100 Punkte. Also ich glaube, Kobayashi macht es am Ende auch, weil wenn er physisch da war, dann war er auch wirklich auf der Schanze da. Und der wird das, glaube ich, letzten Endes jetzt rumreißen. Ich glaube, ich habe es irgendwie im Blut, dass er auch die Schanzentournee gewinnen wird. Ancelanisek wird sich davon nicht halten können. Der ist gerade noch auf Rang 4. Ich sage Lindvik auf 3. Der macht aus norwegischer Sicht auch den besten Eindruck, trotz Granerud. Lindvik war definitiv konstanter, auch wenn Granerud die besseren Ergebnisse eingefahren hat. Und auf, ich sage 2 Lindvik und ich sage 3 Kraft. So, steile These.
Na, gar nicht so schlecht. Gar nicht so eine schlechte These. Dann ist Karl Geiger 4.
Auf 4 oder 5 und Eisei auf 6 oder 7.
Boah.
Ich sag, die Breite da vorne ist so stark, da wird noch wer erstes dazu schießen. Und Eisei wird auch seine Weltcups, 1-2 Weltcups gewinnen, aber ich glaube für viel mehr.
Ich wünsche es tatsächlich.
Ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen, aber
auch der, also du hast ihn eben schon angesprochen, der hat ja auch letztes Jahr gezeigt, was er in sich hat. Und dann ist ihm ja diese Kiefergeschichte da bei der Vierschanzentournee dazwischen gekommen. Der hätte die Tournee ja locker gewonnen letztes Jahr. Also ehrlich muss man ja sein. Ich glaube, den muss man schon auf dem Zettel haben. Du hast einen guten Punkt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mir das gestern, dabei bleibe ich jetzt auch so überlegt, Karl Geiger in Führung über 100 Punkte. So, das ist schon mal ein Polster. Und das ist ja nicht so, dass da die Punktunterschiede gleich so riesengroß sind. Man muss sich erst mal den 100 Punkten nähern. Also jetzt ein Karl Geiger, gut, wenn er dann Fünfter oder Sechster wird, punktet er ja immer noch großartig. Deswegen Karl Geiger gewinnt den Gesamtwettkampf. Ganz klar. Also sicher.
Ich würd mich ja nicht dagegen wehren. So ist ja nicht.
Ja, ist schon klar. Karl Geiger gewinnt den Gesamtweltcup in einem engen Rennen mit Yoyo Kobayashi, dann Stefan Lindwig. Lindwig hat Benny natürlich echt gut reingebracht. Lindwig ist natürlich auch verdammt die Norweger. Dann lassen wir also Geiger 1, Lindwig 3, Kobayashi 2. Das habe ich Krafti nicht. Krafti tut mir leid. Krafti tut mir leid, aber da bist du jetzt nicht dabei. Also ich habe Geiger, Kobayashi, Lindwig.
Genau, dann schreibt euch das gerne alle mal auf den Zettel und nach der Saison hören wir uns wieder und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ich denke, wir haben eigentlich unseren Zettel gut abgearbeitet, haben einiges erfahren über die Eishockey-Umstände bei den Olympischen Spielen 2018, was dann im Hintergrund in Pyeongchang so alles abgelaufen ist. Hoffen und drücken die Daumen, dass die Medien schaffen, den bald wieder an die Rennstrecken, Schanzen und Stadien dieser Welt kommen dürfen, und zwar auch alle, damit wir da schöne Eindrücke von vor Ort haben, weil es ist nämlich nicht nur für die Leute, die vor Ort sind, cool, sondern vor allem auch für die Zuschauenden, weil die dadurch einen erheblichen Mehrwert haben, wenn die Sportreporterinnen und Sportreporter wirklich vor Ort sind, weil man einfach, Gerhard hat es erzählt, viel mehr mitbekommt, als wir im Moment bei manchen Sportarten es erleben, oder? Das ist auf jeden Fall so das Nummer 1 Standing, was man sich im Moment wünscht.
Das ist der größte Wunsch, ja, genau. Auch dann natürlich getragen von der Stimmung vor Ort. Das sind ja alles auch so Momente, mit denen man mitgehen kann. Die Stimmung fehlt. Es fehlt hinten und vorne. Froh, dass es stattfindet, ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Mein Gott, letztes Jahr, wir waren ja glückselig als Selbstständiger, als freischaffender Künstler, bist du um jedes Wochenende des Wettbewerbs froh, der stattfindet, weil es gab 3 Monate ohne Sport bei Eurosport. Schon schwer, wenn am Ende des Monats 0 auf dem Konto steht. Als Selbstständiger ist schon eine bittere Erfahrung. Deswegen ist es toll, dass man den Sport so gut reglementiert hat und jetzt ihn auch reglementiert und da wirklich alle Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Toll, toll, toll. Aber ja, das fehlt nicht nur den Springern, sondern auch uns, genau.
Ja, klar. Also gerade mit der Vierschanzentournee. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich vor dieser Saison auf eine Skisprungsaison mit Fans gefreut hatte. Gerade bei der Vierschanzentournee, als dann die News jetzt letzte Woche kam, dass es zumindest auf jeden Fall bei den deutschen Springen keine Zuschauer geben wird. Ja, davon lebt ja auch gerade so eine Tournee, ne? Also, wenn ich mir Innsbruck vorstelle, der Hexenkessel. Also, ich freue mich riesig dennoch, aber klar, mit einem weinenden Auge guckt man da ja trotzdem ein bisschen drauf, ne? Wie es sein könnte.
Ja, schade. Es ist wirklich dramatisch. Gerade bei der Tournee. Das war immer so schön, weil sie da zu stehen. Dann da das Ministudio mit der Mixzone. Stehst du da mit Martin Schmidt und hinter dir gleich die Zuschauer. Also da war dann nur noch die Bahn, in der die Sportler vorbeigelaufen sind. Und dann stehen die Zuschauer. Man klatscht sich ab und kriegt das da alles so mit. Und dann nimmst du ja auch als Reporter so viel mit. So viel an Umgebung. Du kannst erzählen, dass da nach Würstelbuden riecht und da der Glühwein ausgeschenkt wird und dass da ein Fan steht, der Martin gar nicht mehr weglässt vor lauter Selfies und so weiter und so fort. Das sind ja alles, das hat Substanz, die dir jetzt dir fehlt. Jetzt bist du ja ganz nüchtern und sagst so, jetzt sind wir halt in Oberstdorf.
Ja. Es kann auf jeden Fall nur besser werden. Also tatsächlich kann man da nur auf Besserung hoffen, dass die Leute wieder dabei sein dürfen. Wir hatten heute schon mal ein ganz großes Highlight zu unserem einjährigen Jubiläum bei uns. Danke, Gerhard Leinauer, dass das geklappt hat, dass du uns besucht hast. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielleicht hört man sich ja bald mal wieder. Auf jeden Fall liest man voneinander, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und vielleicht lauschst du ja mal das ein oder andere mal rein, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so den ganzen Tag morgens um 10 Damen-Skispringen kommentiert, nachmittags um 16 Uhr Eurosport bei den Herren dabei ist, dann verpasst man so, was sonst so im Sport los war. Und da sind wir die perfekte Lösung für dich. Da kannst du ja mal reinhören.
Dankeschön, dass ich da sein durfte. Klasse, wie er das macht, on the pitch. Jetzt nicht nur so das Rührige, das Umtriebige, die Substanz, die ihr habt in euren Kommentaren da auch. Das Interesse, die Leidenschaft am Sport ist immer schön zu beobachten. Weiter so, David und Benny. Macht er gut.
Danke dir. Alles klar, dann war es das mit unserer Sonderfolge und unserer Jubiläumsfolge. Folge uns natürlich gerne auch auf Twitter und auf Instagram, @onthepitch_pod. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Auf Insta kam heute, nee, nicht heute, also heute, stand jetzt, wenn wir aufnehmen, unsere zweite Ausgabe unserer Rubrik der Athlet oder die Athletin der Woche. Schaut da gerne mal rein, wer das die Woche geworden ist. Und ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche Montag. Bis dann.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.